Mit dieser Episode hier haben wir in den letzten Monaten 59 Podcast-Episoden veröffentlicht. Ja, und dabei ein paar richtig, wirklich geniale Tropfen im Glas gehabt. Und nun stehen wir kurz vor der Sommerpause und ich möchte dir zum Ende dieser Staffel Whiskys einer Destillerie zeigen, die zwei Vorteile für dich haben. Auf der einen Seite kräftige und intensive Aromen und auf der anderen Seite ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und zwar spreche ich da von den Whiskys der Malt-Destillerie Glengoyne. Und ja, auch wenn viele Whisky-Fans die Marke schon mal gehört haben, so muss ich aber sagen, habe ich das Gefühl, richtig auf dem Schirm haben viele sie nicht. Denn anders ist mir irgendwie nicht zu erklären, dass Glengoyne nicht im Mainstream mitschwimmt. Denn qualitativ gehören die da definitiv hin. Sherry-Fass-Reifung, luftgetrocknete Fässer aus europäischer Eiche. Ich meine, das Zeug hat Killerpotenzial. Also welche Single Malts von Glengoyne sich jetzt besonders lohnen, das möchte ich dir in dieser Episode zeigen. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Bevor wir gleich in die Whiskys von Glengoyne eintauchen, möchte ich dir noch zwei Neuigkeiten mitteilen. Am 16. September sind wir mit dem Podcast wieder zurück aus der Sommerpause. Also an dem Mittwoch erscheint dann noch die erste Episode der neuen Staffel. Gut, wir werden dann noch nicht grundlegend etwas am Format dieses Whisky-Podcasts ändern. Nach wie vor ist unser Ziel, dir geniale Whiskys zu zeigen und zu erklären, wie einzelne Destillerien solche Tropfen produzieren können. Gut, aber ein paar Neuerungen wird es dennoch geben. Zum einen haben wir in den letzten Monaten nämlich viele kleine Unternehmen und Startups kennengelernt, die mit unglaublich viel Leidenschaft an das Thema Whisky gehen. Also seien es Händler, die für Kunden Fässer aus Schottland besorgen, Künstler, die aus Fasstaugen kleine Kunstwerke formen. Da die meisten davon Einzelkämpfer sind, ja, und es entsprechend dann an Budget für Marketingmaßnahmen mangelt, stellen wir in der kommenden Staffel zu Beginn der ein oder anderen Episode Whisky-Fans mit einem solchen spannenden Projekt vor. Und zum anderen sitzen wir selber gerade auch an einem Projekt über die Whiskys von Islay, das Ende 2020 online geht. Den Trailer zu diesem Projekt Inside Islay, den findest du unter www.insideislay.de. Den Link dazu findest du auch in der Beschreibung dieser Episode, da packe ich dir den nochmal rein. Du kannst dir den Trailer dann dort ansehen und das auch das erste Bonusmaterial zu drei Islay-Destillerien dort kostenfrei downloaden. Ja, und auch wenn die nächste Episode erst wieder am 16. September erscheint, sind wir nach wie vor aktiv im Eifer Spirits Whisky Club auf Facebook dabei. Und da bist du natürlich auch herzlich eingeladen, dort beizutreten. Den Link daher zum Beitritt, den packe ich dir nochmal ebenfalls in die Beschreibung dieser Episode. Und da fällt mir gerade auf, über Glengoyne haben wir im Club noch gar nicht so häufig diskutiert. Also das ein oder andere Mal schon und auch die ein oder andere Abfüllung haben wir dort schon besprochen. Aber so die Details der Destillerie, Glengoyne, muss ich sagen, fällt häufig wirklich durchs Raster. Also in Foren, Literatur und so weiter. Dabei haben die eigentlich so dermaßen gute Tropfen. Auf der anderen Seite natürlich gut, da du hierdurch für High-End-Whiskys auch nicht so viel auf den Tisch legen musst, wie für die Big Player der Industrie. Ich meine, kaum eine Destillerie, die hat so viel Potenzial wie Glengoyne. Damit meine ich wirtschaftlich und aromatisch. Ich meine, sieh dir nur mal deren Hausstil an. Ohne, dass deren Destillat nur einen Tag Fasskontakt hatte, da besitzt es schon Aromen von Birne, Kaffee, Gras und Heu. Also das ist der Part, den du mit der Nase entdeckst. Im Mund kommt dann noch ein kräftiger Körper hinzu und eine angenehme Milde. Das heißt, Glengoyne Whiskys sind dafür wirklich kreiert, sich samt weich auf deine Zunge zu legen. Und dabei ist es doch irgendwie, ja, zumindest habe ich das Gefühl, irgendwie so eine Art Berg- und Talfahrt. Also ich könnte diese Episode allein mit Gegensätzen von Glengoyne füllen. Diese Brennerei aus den südlichen Highlands, ja, die macht irgendwie, habe ich so das Gefühl, den Widerspruch zu ihrem Markenzeichen. Zumindest habe ich diesen Eindruck, wenn ich mir deren Produktionsweise und wie gesagt deren Hausstil ansehe. Also der New Make ist ein kräftiger Tropfen, wirkt aber nicht zu ölig. Aber auf der anderen Seite besitzt er ein intensives Bouquet und bringt ordentlich Süße auf die Zunge. Und vor allem Letzteres geht ja eigentlich häufig mit einem öligen Mundgefühl einher. Ja, häufig, aber nicht bei Glengoyne. Hier bekommst du ein Destillat, das sowohl ein intensives Aromenprofil und süßes Geschmacksprofil besitzt, gleichzeitig aber angenehm auf der Zunge liegt, also nicht so ölig. Diesen Charakter, also diese Basis ihres Whiskys, die verdankt Glengoyne zwei ihrer Herstellungsschritte. Und das ist die Fermentation und die Destillation. Und wenn du dir die Fermentation einmal anschaust, kommen zwei Intervalle ins Spiel. Einmal 56 und einmal 110 Stunden. Also startet die Brennerei die Gärung, also die Fermentation, gibt sie den Hefezellen zwei Möglichkeiten. Also entweder ihr macht eure Arbeit schnell, verwandelt Zucker also schnell in Alkohol, oder eben nicht. Und im zweiten Fall bekommen sie fast doppelt so viel Zeit. Also Glengoyne bewegt sich dabei mit ihren beiden Fermentationszeiten sowohl am Minimum der Scotch-Industrie mit 48 Stunden, also sind sie knapp drüber, als auch auf der anderen Seite am Maximum. Also wirklich nur wenige Destillerien geben der Fermentation 110 Stunden Zeit. Der Grund jetzt, warum die Destillerie hier zweigleisig fährt, ist, ja, kurz gesagt, Spielraum. Denn je nach Dauer der Fermentation bzw. Gärung bildet die Hefe bestimmte Verbindungen und somit auch diverse Aromen. Nimm zum Beispiel mal die Verbindung Diacetyl. Diesen Stoff, den scheiden Hefen aus, während sie Proteine aus der Gerste verarbeiten. Und gelangt jetzt eine zu große Menge dieses Stoffes in den Whisky, tja, da haben wir ein Problem. Dann spricht man nämlich von einem Serious Flavor Defect. Also dein Whisky hat dann einen derben Fehler, wenn eben zu viel Diacetyl da reinkommt. Und Diacetyl kann allerdings, und das ist die andere Seite, wirklich toll sein. Also in geringen Mengen kann Diacetyl dafür sorgen, dass du diesen oder jenen Whisky mit Begeisterung kaufen würdest. Denn jenes Molekül hat bei niedriger Konzentration ja so wirklich so einen angenehmen Duft von geschmolzener Butter oder süßem Popcorn. Und das passiert allerdings nur, wenn die Brennerei eine sogenannte Diacetyl-Ruhephase während der Fermentation einbaut. Und klar, bei 110 Stunden ist das definitiv der Fall, bei 56 aber weniger. Und so gibt eben die Kombination aus 56er und 110er Maische Glengoyne wirklich so schön die Möglichkeit, bereits durch die Fermentation ihren Whisky so zu steuern, ja, wie es nur wenige andere Destillerien auch durchführen können. Denn in Abhängigkeit von der Fermentationsdauer ändern sich ja auch die Aromen im Whisky. Und warum Glengoyne's New Make allerdings nicht sonderlich ölig, sondern vielmehr rein ist, ja, das liegt am nächsten Herstellungsschritt, an der Destillation. Glengoyne nämlich, die brennen ihren Whisky langsam. Also das bedeutet, dass der aufsteigende Dampf in der Brennblase wirklich viel Kontakt zum Kupfer der Apparatur bekommt. Ja, und das sorgt dann zum einen dafür, dass ungewünschte Schwefelverbindungen abgebaut werden, als auch dafür, dass eine ordentliche Portion Rückfluss entsteht. Und hierdurch findet die Brennerei einfach, dass zu viele schwere Bestandteile wie Fuselöle in den Mittellauf und somit letztlich auch in deine Whisky gelangen. Dieser aromatische New Make, der dann am Ende aus den Brennblasen fließt, der ermöglicht es dann Glengoyne, den Körper eines Whiskys präzise durch die Fasslagerung zu steuern. Ja, und je länger er im Fass reift, desto schwerer wird sein Mundgefühl. Und im gleichen Maße auch steigt die Fülle an Aromen in so einem Glengoyne Whisky. Und jetzt kommt's. Alles, wovon ich bisher sprach, macht vielleicht, ja, sagen wir mal Pi mal Daumen, 40-45% eines Glengoyne aus. Weil ich meine, wie auch bei den anderen Malt-Marken, kommt auch hier der Löwenanteil der Aromen aus dem Fass. Und ja, das muss ich wirklich sagen, hier beginnt der eigentlich spannende Teil von Glengoyne. Also ein Teil des New Makes, gut, der kommt in Ex-Bourbon-Fässer. Gut, ich meine, dafür gewinnen sie jetzt keine Auszeichnung für Innovation. Aber der Löwenanteil von Glengoyne-Whisky, der reift in Ex-Sherry-Fässern, die luftgetrocknet sind. Und ich meine, üblicherweise greift ja die Industrie auf Eichenfässer zurück, deren Dauben in Autoklaven getrocknet werden. Also die kannst du dir ungefähr, also Autoklaven kannst du dir vorstellen, wie riesige Heizkammern. Da kann man den Druck einstellen, da kann man die Temperatur einstellen und dadurch trocknet man die Dauben. Der Vorteil ist, dass dadurch die Fassdauben schneller trocknen und ja, logischerweise dann auch schneller in die Whiskyproduktion einfließen können und dort verwendet werden können. Bei der Lufttrocknung, ja, passiert hingegen das, was der Name sagt. Die Dinger trocknen an der Luft, ohne zusätzliche Heizung. Warum jetzt viele Küfereien und Destillerien auf Fassdauben aus dem Autoklaven zurückgreifen, liegt ja, und das liegt ja dann eigentlich auf der Hand. Die Trocknung läuft einfach viel schneller und es liegt nicht so viel totes Kapital rum, das erstmal ewig trocknen muss. Bei der Lufttrocknung ist das aber der Fall. Das heißt, die letztere, also die Lufttrocknung, die ist zwar teurer, hat aber einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Autoklaventrocknung. Denn durch die langsame Trocknung an der Luft, verändern sich die Holzporen nicht allzu stark, sodass der Whisky besser Aroma und Farbstoffe herausziehen kann. Klar, natürlich, eine Destillerie und eine Küfferei muss ja wirtschaftlich denken und großer Kostenpunkt steht auf der anderen Seite. Aber auf der Habenseite steht natürlich auch ein deutliches Mehr an Aroma, an Komplexität für den Whisky. Und das ist, ja, muss ich wirklich sagen, das ist auch der Punkt, warum ich noch keinen schlechten Single Malt von Glengoyne getrunken habe. Klar, manche gefallen mir davon besser, manche weniger gut, aber ich habe bisher keinen aus dem aktuellen Portfolio getrunken, den ich nicht empfehlen würde. Wobei ich da sagen muss, vor allem gilt das für die Sherry-Whiskys von Glengoyne. Also je mehr Sherry-Einfluss die haben, desto eine größere Wucht werden die auch. Und wenn du jetzt einen Glengoyne vor dir hast, ja, da bietet es sich an, dass du die Trinktemperatur mit zunehmendem Alter des Single Malts steigerst, aber wirklich nur in ganz, ganz, ganz geringen Grenzen. Denn Glengoyne Whiskys sind ja weder scharf noch sonderlich ölig. Selbst im Alter werden sie im Vergleich zu Produkten anderer Destillerien auch nicht übermäßig schwer. Aromatisch ja, aber nicht übertrieben schwer. Es gibt daher, muss ich sagen, aus meiner Sicht keinen Grund, warum du einen Glengoyne kühler oder wärmer als bei Raumtemperatur trinken solltest. Also halt ihn einfach so im Bereich 19 bis 20 Grad Celsius und du hältst wirklich ein ganz, ganz angenehmes Bouquet. Und wie bei den anderen Malls und anderen Destillerien der anderen Episoden, die in der letzten Zeit erschienen, gibt es ja natürlich nicht nur die Möglichkeit, es pur zu verkosten, sondern auch mit verschiedenen Speisen, also sogenanntes Food Pairing. Und da ist Glengoyne, muss ich sagen, so eine Art Allrounder. Also sowohl der Körper von diesen Whiskys als auch deren Aroma machen ihn irgendwie so zum idealen Partner, die diverse Gerichte, also wirklich verschiedene Gerichte, und süß, herzhaft, das ist völlig egal bei Glengoyne. Also je nach Alter des Malts stehen dir halt auch diverse Aromen zur Verfügung, die du mit Speisen kombinieren kannst. So harmoniert beispielsweise ein 21-jähriger Glengoyne gut mit Rindfleisch, Süßkartoffeln oder Pilzen. Eignet sich aber auch gleichzeitig für ein fruchtiges Dessert wie ein Obstkuchen. Oder aber, da funktioniert ein 21-Jähriger auch super in Kombination mit Espresso. Also die Paarungsmöglichkeiten dieses Malts hängen wirklich einfach an deiner Kreativität. Der setzt dir da irgendwie keine Grenzen. Nur als Aperitif würde ich ihn nur in wenigen Fällen reichen. Also die Süße vieler Glengoyne-Qualitäten passt eher als Abschluss oder maximal als Begleitung, aber eher fast als Abschluss. Denn ja, Appetit regen sie nicht unbedingt an. Und wenn du jetzt noch ein paar Ideen brauchst, mit was du Glengoyne Whiskys kombinieren kannst, nimm zum Beispiel Schwarzwurzeln, Süßkartoffeln, Ciabatta, Toast, Sesam oder auch Pommes oder Süßkartoffelpommes funktionieren super. Und in der Kräuterecke, so schwarzer Tee, grüner Tee, wir hatten auch schon gerade Espresso, oder auch als Kraut funktioniert auch sehr gut Zitronenmelisse. Und im Fleisch-Fisch-Bereich zum Beispiel, da Rind, Hummer, Meeresche, Klische zum Beispiel, wenn du es eher maritim magst. Und ja, aufgrund des enormen Sherry-Fass-Einflusses funktionieren halt auch unglaublich viele Früchte mit einem Glengoyne Whisky. Guave, Aprikose, Feige, Trauben, Erdbeeren, Himbeeren, schwarze Johannisbeeren. Also du hast da wirklich so viele Kombinationsmöglichkeiten mit diesen Whiskys. Und ja, wenn du mal auf die Website von Glengoyne schaust, siehst du, die haben da eine ordentliche Auswahl, nicht unüberschaubar. Also da gibt es andere Brennereien, da weiß man nicht, wo vorne und hinten ist. So viele Whiskys bieten die an. Bei Glengoyne ist es übersichtlicher, aber ja, ordentlich. Also ich müsste jetzt nochmal nachschauen. Ich glaube, die haben so ja 6, 7 Whiskys im Standardportfolio. Und da sind schon wirklich richtig schöne Dinger dabei. Und ja, wie gesagt, ich kenne keinen Glengoyne neueren Datums, der schlecht wäre. Also vor allem nicht die aus längerer Sherry-Fass-Reifung. Die folgenden drei, muss ich aber persönlich sagen, sind aber wirklich toll. Und daher möchte ich sie dir zum Abschluss der Episode noch vorstellen. Also bis dato produzierte die Destillerie jährlich ca. 920.000 Liter Alkohol. 1,1 Millionen wären möglich. Und das ist doch deutlich mehr als Burnford Distillery bzw. Burnford of Dungoyne damals produziert hat. Das war der ursprüngliche Name von Glengoyne, unter dem sie die Destillerie 1833 registriert wurde. Also von diesen 920.000 Litern fällt ein Teil auf, zum Beispiel den 18-Jährigen. Das ist auch wirklich einer meiner absoluten Lieblinge von Glengoyne. Der besteht zu 35% aus First Fill Sherry Fässern aus europäischer Eiche. Vielleicht erinnerst du dich, wir hatten vorhin angesprochen, europäische Eiche gibt dem Whisky mehr Farbe und mehr Tannine. Dann 15% First Fill Sherry Fässer aus amerikanischer Eiche und dann noch 50% handverlesene Refill Eichenfässer. Da gibt es jetzt keine offiziellen näheren Angaben, ich gehe mal da, aber einfach davon aus, dass es Ex-Bourbon-Fässer sind. Und ja, neben dem 18-Jährigen gibt es noch wirklich eine richtige Granate. Und zwar ist es der 21-Jährige. Und da muss ich jetzt auch sagen, der 18- und der 21-Jährige, die liegen alle so, ja, Pi mal Daumen, klar, der 18-Jährige liegt so bei 80 bis 90 und der 21-Jährige liegt so bei knapp über 100, glaube so 120. Klar, ist viel Geld, aber wenn ich bedenke, was andere Destillerien für 18-Jährige oder 21, für 21-Jährige Whiskys verlangen, ist das wirklich im Industrievergleich wirklich ein fairer Preis. Also es gibt Destillerien, da brauchst du für einen 21-Jährigen nicht überlegen, ob es den unter 200-300 Euro gibt. Und da muss ich sagen, macht Glengoyne wirklich eine super Figur, weil die einen 21-Jährigen für knapp über 100 Euro anbieten und der hat auch noch so eine brutal hohe Qualität. Also das ist wirklich so ein genialer Whisky. Der kommt zum Beispiel auch aus 100% Sherry-Fässern. Und laut Angabe von Glengoyne sind das hauptsächlich First-Fill-Sherry-Fässer aus europäischer Eiche. Das heißt, er setzt im Vergleich zum 18-Jährigen nicht nur 3 Jahre Reifung obendrauf, sondern pusht natürlich gleich nochmal die Anzahl der Sherry-Fässer nach oben. Dann hat er keinen Ex-Bourbon-Fassanteil, sondern nur Sherry-Fässer, wovon dann der größere Teil zudem noch aus europäischer Eiche stammt. Und eben die Verwendung dieses Holzes zusammen mit First-Fill-Sherry-Fässern, das resultiert dann einfach in dieser unglaublich intensiven Farbe. Du musst dir den mal anschauen. Gibt's ja genügend Bilder im Internet. Wenn du den anschaust, siehst du wirklich, der hat eine brutal intensive Farbe. Und zum Schluss noch ein toller Whisky von Glengoyne. Das ist der Cask Strength. Der hat, glaube in der aktuellen Version, hat er so knapp über 58 Volumenprozent, 58,7, 58,2, irgend sowas. Müsste ich jetzt selber nochmal nachschauen, aber knapp unter 60 Volumenprozent. Und das ist auch ein richtig schöner Single Malt. Der basiert zum Beispiel aus 20% First Fill Sherry Fässer und europäischer Eiche, 10% First Fill amerikanischer Eiche und 70% handverlesene Refill Eichenfässer. Also ähnlich wie der 18-Jährige, nur ein bisschen in einer anderen Konstellation. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Episode ein paar Tipps zu einer, ja, wirklich, wirklich spannenden Destillerie zeigen, deren Malts du vielleicht noch nicht so im Detail kanntest. Ich verabschiede mich hiermit in die Sommerpause und wünsche dir ein paar schöne Wochen und ja, natürlich auch immer einen guten Whisky im Glas. Die nächste Podcast-Episode erscheint, wie schon erwähnt, dann am 16. September. Natürlich sind wir aber auch während der Sommerpause aktiv im Eifer Spirits Club auf Facebook unterwegs und ich würde mich freuen, wenn du dort zu uns stößt. Den Link zum Beitritt findest du in der Beschreibung dieser Episode. Bis dahin, viele Grüße, Philipp.